Handy weg vom Handy im Straßenverkehr. Das ist unser Appell der vergangenen Wochen an Sie. Warum das aber so schwer fällt, das erklärt uns Katharina Turecek diesmal im großen Interview der Woche. Sie ist Gehirnforscherin, Lerncoach, Gedächtnistrainerin und kein Smartloch.
Ganz entscheidend jetzt bei unserem Verhalten mit dem Smartphone ist, dass ich ganz allgemein üben kann, meinen Handykonsum zu reduzieren. Dass ich eben beispielsweise sage, im Auto während der Fahrt nicht.
Dr. Katharina Turecek ist mein Gast morgen im Frühstück bei mir, hier auf Ö3.
Das Ö3-Frühstück bei mir wird präsentiert von Intersport. Denn wer sportelt, muss gut frühstücken. Intersport. Aus Liebe zum Sport.
Das große Interview der Woche.
Willkommen im Frühstück bei mir.
Mit Claudia Stöckel.
Einen schönen guten Morgen bei Frühstück bei mir. Ich bin Katharina Turecek. Ich bin Gehirnexpertin. Und wir unterhalten uns heute über das Gehirn in allen Facetten, über das Gedächtnis, über das Lernen und natürlich die Frage, ob und wie das Handy unser Gehirn verändern kann.
Da ist ja viel Interessantes dabei. 85% der 19- bis 26-Jährigen nutzen ihr Smartphone während der Fahrt. Und so eine Ablenkung ist dann an 38% aller Verkehrsunfälle schuld. Ein absoluter Spitzenwert. Und unser Appell an Sie war ja in den letzten Wochen, Handy weg vom Handy im Straßenverkehr. Wir wollen alle kein Smartloch sein. Warum das so schwer ist? Was tut sich denn da in unserer Schaltzentrale? Und ist es nicht ein Irrglaube zu denken, dass wir alle multitaskingfähig sind? Dr. Katharina Turecek war mit 17 erste österreichische Jugendgedächtnismeisterin, hat dann Medizin und Kognitivwissenschaften studiert und sie weiß alles rund um unser Gehirn, ist Gedächtnistrainerin, Lerncoach und bringt uns heute einiges bei. Schön, dass Sie da sind. Ein Frühstück heute in einem Gartenhäuschen am Rande von Wien mit Gehirnexpertin Katharina Turecek. Einen schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Es ist toll aufgedeckt. Wir haben hier Erdbeeren und Gurken, Radieschen, Tomaten. Sie haben gesagt, das kommt alles aus dem Garten.
Das meiste ist schon selbst geerntet. Gurke und Radieschen, alles wächst schon im Beet, ja.
Dieses Frühstück lässt sich schon gut an. Ich komme zum Interview mit einer Gehirnexpertin und Gedächtnistrainerin und habe meine Vorbereitung vergessen.
Also, ist recht gutes Gedächtnistraining, ja.
Ja, ich habe sie am Sender vergessen, gestern am Abend. Liegt in einer Mappe, alles ausgedruckt, habe aber meine ganzen Gerätschaften mitnehmen müssen und das eben im Kopf gehabt zuerst. Mikrofone, passt alles, ist der Kopfhörer dabei, ist der Akku geladen. Was habe ich denn falsch gemacht, dass ich dann die Zettel am Tisch liegen habe lassen? Warum hat mein Gehirn nicht so gut funktioniert, dass alles mitgegangen ist?
Also zunächst muss man mal sagen, dass Sie möglicherweise insofern gar nichts falsch gemacht haben, weil die entscheidenden, nämlich die technischen Sachen, sind ja da.
Gott sei Dank.
Und ich sage auch eben gerne im Training, dass es ganz in Ordnung ist, sich etwas aufzuschreiben, sich Notizen zu machen, sich eben auch eine Einkaufsliste zu schreiben. Aber es ist gar nicht so verkehrt, diese Listen dann zu Hause liegen zu lassen. Das heißt, ich sehe das Listenschreiben als Unterstützung beim Denken. Also es hilft mir eben in der Vorbereitung, beispielsweise der Sendung. Und es ist eben gut, diese Notizen zu machen. Aber oft braucht man sie dann eben in der Form gar nicht, weil man eben das Entscheidende eh erarbeitet hat durchs Schreiben. Was wahrscheinlich passiert ist in der Situation ist, dass Sie in die Multitasking-Falle getappt sind. Das heißt, wahrscheinlich haben Sie, während Sie gepackt haben, schon drüber nachgedacht, mit welcher Frage Sie beginnen wollen.
Oder was ich noch einkaufen muss.
Was Sie noch einkaufen müssen.
Gestern Abend, ja.
So ist
was sonst noch zu tun ist.
Dann macht man eben dieses Einpacken nebenbei, da sind wir wieder im Automatismus, denkt nicht bewusst drüber nach, sondern steckt eben einfach ein, ist gedanklich ganz woanders und schon passiert es, dass man eben etwas liegen lässt. Also dieses Multitasking ist für sehr viele Alltagsfehlerchen verantwortlich.
Weil unser Gehirn, und da sind wir wieder bei Ihrem Kernthema, dafür letztendlich nicht geschaffen ist. Was spielt sich denn im Gehirn ab beim Multitasking?
Das Problem beim Multitasking ist, wir können immer nur einen Bedeutungsstrang gleichzeitig verfolgen. Sprich, wir können nur an eine Sache gleichzeitig denken. Das heißt jetzt, wenn ich jetzt tatsächlich versuche, meine Aufmerksamkeit auf zwei Sachen gleichzeitig zu richten, dann machen wir einen sogenannten Attention Switch, einen Aufmerksamkeitswechsel. Das heißt, wir wechseln ganz schnell von einer Sache zur anderen. Obwohl es schnell geht, kostet es Zeit. Man merkt das dann auch, dass man letztlich länger braucht. Nur subjektiv schätzt man es anders ein. Wir werden eigentlich schneller, wenn wir Sachen hintereinander erledigt. Das Single-Tasking ist die Kunst heutzutage. Ich bin schon lange nicht mehr beeindruckt, wenn jemand sagt, wie viele Sachen er nicht gleichzeitig bewältigt. Ich bin beeindruckt, wenn jemand sagt, er hat es geschafft, wirklich nur eine Aufgabe zu erledigen, ohne sich unterbrechen zu lassen, ohne sich ablenken zu lassen. Die einzige Situation, wo Multitasking Sinn macht, wenn ich etwas eben wirklich automatisiert habe. Das ist Bügeln zum Beispiel. Ich bügle und plane in Gedanken die Sendung. Das macht Sinn, weil das Bügeln ist jetzt meistens keine kognitive Herausforderung.
Wie immer gibt es bei Frühstück bei mir am Anfang einen Musikwunsch. Welcher Song würde denn jetzt Ihre Stimmung beschreiben?
Das wäre ganz klar, das ist der Moment von den Toten Hosen.
Und warum?
Weil ich mir schon ganz lang gewünscht habe, einmal bei Frühstück bei mir dabei zu sein. Und das Lied, das ist der Moment, ist überhaupt ein Lied, an das ich ganz oft denken muss, das mir ganz, ganz oft eine gute Stimmung vermittelt.
Also das heißt, ich habe, ohne es zu wissen, Ihnen einen Wunsch erfüllt.
Genau, ja, das stimmt. Denn es war wirklich ein riesen, schon ein langer Traum, ja. Mhm.
Eine Traumsendung heute wieder, höre ich immer wieder. Das recht viele davon träumen, hier zu Gast zu sein und das Glück dann auch zu empfinden. Dazu gehört das Innehalten, den Moment genießen, und die Toten Hosen, die singen davon.
Morgens um sechs hol den Kurzen aus dem Bett, sind so müde, doch die Cornflakes sind perfekt, fahren zur Schule, parken hinten auf dem Hof, gibst mir einen Kuss, rufst Papa, ich muss los, wink dir hinterher, fahr rum um den Block, Radio an, wie immer nur Schrott. Dreh am kleinen Knopf, fahr raus aus dem Beton, und sie spielen unseren Song. Das ist unser Tag, das ist unsere Zeit, und sie fliegt nicht mehr an uns vorbei. Denn das ist der Moment, an dem du einmal hängst, wenn du irgendwann zurückdenkst. Das ist der Moment, das ist der Moment.
Das ist vielleicht der Moment zum Aufstehen. Einen schönen guten Morgen am Sonntag, und wenn Sie gerade unterwegs sind, sind Ihre Hände hoffentlich weit weg vom Handy im Auto.
Hände weg vom Handy im Straßenverkehr ist unser Appell. Warum das so schwer fällt, erklärt Gehirnforscherin Katharina Turecek heute zu Gast in Frühstück bei mir auf Ö3.
Was spielt sich denn da im Gehirn ab? Warum ist dieser Impuls so schwer zu kontrollieren, wenn jetzt zum Beispiel im Auto eine WhatsApp kommt, ich bin am Steuer und ja, dieser Griff zum Handy, warum kann ich mir denn nicht verkneifen?
Also das Internet hat ja ein unglaublich hohes Suchtpotenzial. Wobei es ja nicht das Internet oder das Smartphone an sich ist, das süchtig macht, sondern es sind halt bestimmte Funktionen, die im Gehirn tatsächlich direkt das Belohnungssystem anregen. Das heißt, es muss ja in unserem Gehirn auch ein System geben, das bestimmte Tätigkeiten verstärkt, die gut für uns sind. Das gibt es tatsächlich, das ist ein Dopaminsystem. Kann man sich so vorstellen, dass eben immer, wenn etwas positive Konsequenzen hat, Dopamin ausgeschüttet wird, und das vermittelt dann einerseits ein gutes Gefühl und andererseits den Wunsch nach Wiederholung. Und so wird eben gesichert, dass wir Tätigkeiten immer wieder machen, die uns auch gut tun. So, und das funktioniert jetzt eben auch bei sozialer, positiver Interaktion, sozialer Anerkennung. Das heißt, jedes gefällt mir, jedes Like ist nichts anderes wie eine gute Note, löst eben ein Erfolgserlebnis im Gehirn aus, löst eine Dopaminausschüttung aus. Und weil das so schnell geht, ja, haben wir eben einen ganz starken Effekt, funktioniert das eben gerade eben über das Handy sehr, sehr gut. Ja. Das heißt eben, wir sitzen im Auto, bekommen diese Nachricht, und es ist eben die Neugier da, das zu wissen, aber auch eben dieser Wunsch, gleich wieder die nächste Nachricht zu schreiben, damit eben wieder diese positive Rückmeldung kommt. Ja.
Ich hatte ja auch schon Ihren Kollegen, den Gehirnforscher Bernd Hufnagel, im vergangenen Jahr zu Gast, und er hat gesagt, es geht vor allem um die Impulskontrolle. Mhm. Also was spielt sich denn im Gehirn ab, zum Beispiel, wenn ich eben dieses Geräusch höre? Warum ist der Impuls so stark?
Da sind wir im Bereich der Aufmerksamkeit. Also Wir haben ja verschiedene Systeme im Gehirn, die die Aufmerksamkeit regulieren. Deswegen funktioniert das ja so schlecht, dass man auch einem Kind sagt, jetzt passt doch endlich auf. Sondern Aufmerksamkeit im Gehirn wird über drei verschiedene Mechanismen geregelt. Und interessant ist der zweite, da geht es nämlich um die Orientierung. Und die Orientierung, die wird über das Zwischenhirn gesteuert. Das Zwischenhirn, das ist sozusagen unser Sekretariat. Das Sekretariat darf man nicht unterschätzen, das hat eine sehr, sehr wichtige Funktion. Es filtert nämlich. Und interessant ist, dass dieses Sekretariat in unserem Gehirn unbewusst arbeitet. Und da gibt es eine ganz einfache Regel, nach der sich da das Zwischenhirn orientiert. Und die lautet, alles, was gleich bleibt, interessiert mich nicht. Interessant ist immer die Veränderung in der Umgebung. Das heißt, das ist wirklich tief in uns verankert, dass wir eben Änderungen in der Umgebung immer wahrnehmen. Wenn ich also im Auto sitze und mein Handy läutet, natürlich höre ich das. Dafür ist unser Gehirn gemacht. Deswegen sage ich eben auch, am besten ist es, das von vornherein einfach auch zu reduzieren. Also mein persönlicher Tipp ist ja, nach Möglichkeit ohnehin akustische Signale auszuschalten. Also ich persönlich habe mein Handy immer auf lautlos, gerade während der Autofahrt.
Und wie kann ich jetzt das Sekretariat so organisieren, dass es mir zum Beispiel diese Reize wie hinten anstellt?
Wir haben ja zum Glück eine Chefetage auch, das stimmt. Ja, wir haben eine Chefetage, da sind wir jetzt im Großhirn. Genauer im ganz vorderen Bereich. Und dieses Stirnhirn hat jetzt tatsächlich die Möglichkeit zu sagen, so, es hat zwar gerade gebimmelt, aber ich sitze jetzt im Auto und es hat geheißen, es ist gefährlich, deswegen schaue ich jetzt nicht hin. Das ist allerdings immer mit einer gewissen Anstrengung verbunden. Drum macht es wirklich Sinn, sich von vornherein zu schützen und zu sagen, ich mache es jetzt gar nicht. Wenn es jetzt aber schon einmal klingelt, dann ist es eben wirklich so eine Frage von Wissen. Deswegen macht es eben Sinn, sich zu informieren, herauszufinden, dass eben gerade zum Beispiel Handynutzung am Steuer tatsächlich Unfälle verursacht. Und dann kann ich eben hier mit diesem Wissen eben mich selber ganz bewusst entscheiden, okay, ich greife da jetzt nicht hin. Das muss ich allerdings gemeinerweise jedes Mal aufs Neue machen. Das heißt, jedes Mal, wenn das Handy läutet, habe ich eben wieder diesen inneren Konflikt.
Das Ö3 Frühstück bei mir. Das große Interview der Woche.
Einen schönen guten Morgen am Sonntag. Hände weg vom Handy im Straßenverkehr, das war unser Appell der vergangenen Wochen. Und heute haben wir Gehirnforscherin Katharina Turecek zu Gast, die uns erklärt, was sich da alles eben in unserer Schaltzentrale tut, wenn es läutet, wenn die WhatsApp-Nachrichten kommen. Und wichtig für die Aufmerksamkeit, über die wir ja schon gesprochen haben, ist natürlich auch die körperliche Fitness. Bin ich ausgeruht? Und vor allem auch, ganz interessant, das ist besonders wichtig fürs Gehirn, habe ich genug getrunken? Warum ist denn das so wichtig, Frau Turecek?
Flüssigkeit ist enorm wichtig fürs Gehirn. Das Gehirn besteht zu einem Großteil auch aus Flüssigkeit. Und also ein Bild, das mir dazu sehr gut gefällt, ist, wenn man sich so eine Mandarine vorstellt, die ist ja eben im Normalfall saftig und so weiter. Wenn die jetzt aber gerade im Winter, wenn wir heizen, sehr lang herumliegt, dann sieht man, wie sie eben auch an Volumen verliert. Und das ist ein schönes Bild, weil genau das sehen wir tatsächlich im Gehirn. Also ein dehydriertes Gehirn, das sieht man wirklich, wie es an Volumen verliert. Wir kennen dieses Problem auch aus der Geriatrie, weil sehr viele Patientinnen und Patienten mit Demenzverdacht dann eben sich oft als gar nicht dement herausstellen, sondern schlicht und einfach ausgetrocknet sind. Das ist pflegetechnisch gar nicht einfach. Ich kann die Leute ja nicht zum Trinken zwingen. Das heißt, also man merkt das aber dann schnell, sobald die Flüssigkeit wieder aufgefüllt wird, ist auch diese kognitive Leistungsfähigkeit wieder da. Und das ist ein Riesenthema. Jetzt, wenn ich mir vorstelle, ein Schüler geht in die Schule und trinkt nichts, ja, wie das Gehirn dann um 2 oder 3 am Nachmittag aussieht.
Also viel trinken, gut fürs Gehirn, 1,5 bis 2 Liter auf jeden Fall. Vielleicht schenken Sie sich jetzt gleich ein Glas Wasser oder Saft ein. Schön, dass Sie dabei sind bei unserem Frühstück auf Ö3. Ein strahlender Tag heute mit 30 Grad, Tageshöchsttemperatur in fast ganz Österreich. Wie sieht's auf Österreichs Straßen aus? Sagen wir Ihnen gleich. Und weiter geht es heute mit unserem Frühstück aus einer Kleingartensiedlung am Wienerberg. In Wien alles sehr idyllisch, Garten mit Blick aufs Baumhaus und Strickleiter für die 2 kleinen Kinder von unserem heutigen Gast. Katharina Turecek. 35 Jahre ist sie jung, Sternzeichen Schütze, Gedächtnistrainerin und Gehirncoach und Autorin des Bestsellers Geistig fit ein Leben lang. Anti-Aging für das Gehirn liest sich sehr, sehr spannend, denn das Gehirn, das ist die gute Nachricht, kann bis ins hohe Alter flexibel und lernfähig bleiben. Und was dabei hilft, das hat sie niedergeschrieben. Und darüber sprechen wir auch gleich nach ihrem Musikwunsch, Frau Turecek.
Ich wünsche mir von Jack Johnson, Do You Remember? Da geht es um Erinnerungen. Das ist für mich das Lied, das mich eben daran erinnert, dass es immer positive Erinnerungen gibt. Ich habe das Lied sehr viel in den Niederlanden gehört, auf Segelschiffen, wo ich eben auch meinen Ex-Mann kennengelernt habe.
Und wie funktioniert das mit dem Erinnern? Hören wir gleich.
Now I remember watching that old tree burn down. I took a picture that I don't like to look at. Well, all these times they come and go and alone don't seem so long. Over 10 years have gone. We can't rewind, we're locked in time, but you're still mine. Do you remember?
Dr. Katharina Turecek, Gehirnforscherin, Lerncoach und Gedächtnistrainerin, heute im großen Interview der Woche auf Ö3.
Wir kennen das alle, wenn wir einen Begriff suchen, dann googeln wir ihn und Telefonnummern kann kaum jemand mehr auswendig. Mhm. Heißt das, dass mein Gehirn verkümmert?
In dem Fall geht es um ein Grundprinzip, das in unserem Gehirn vorherrscht. Das ist das Prinzip Use it or lose it, was so viel heißt wie verwende es oder verliere es. Mhm. Weil unser Gehirn besteht aus Nervenzellen. Insgesamt sind es an die 100 Milliarden. Und diese Zellen verbinden sich jetzt mit anderen Nervenzellen auf gut Glück. Und entscheidend ist, was jetzt passiert. Ja, jetzt gibt es Verbindungen, die haben sich zufällig gebildet und die werden jetzt tatsächlich genützt. Die Nervenzellen merken das, indem sie gleichzeitig aktiv sind. Jetzt gibt es aber auch Verbindungen, die sich zwar zufällig gebildet haben, die aber nicht genützt werden. Das heißt, diese Zellen sind eben nicht gleichzeitig aktiv und diese Verbindungen werden eben entsprechend wieder abgebaut. Das heißt, die Entwicklung des Gehirns ist ein aktivitätsabhängiger Prozess. Das ist ein wichtiger Grundgedanke. Wir kriegen ein Gehirn, das sich perfekt an das anpasst, was wir machen. Problematisch ist es dann, wenn ich für sämtliche kognitiven Fähigkeiten immer externe Hilfen oder jemanden anderen brauche. Wenn ich mir eben nichts mehr merke, weil mein Handy sich alles merkt. Wenn ich überall mit dem Navi beispielsweise hinfahre, dann brauche ich mich eben auch nicht wundern, wenn mein Orientierungssinn nachlässt, wenn mein Gedächtnis nachlässt. Die Grundvoraussetzung für die geistige Fitness ist die Aktivität.
Also wenn ich jetzt einen Begriff google, jetzt sind wir wieder beim Ausgangspunkt, was gibt es da für Alternativen dazu, dass ich mein Gehirn besser trainiere?
Also das Erinnern ist ja eine sehr, sehr schöne Sache. Und beantworten kann man sie sich wieder über das Bild, wie unser Gedächtnis aussieht. Wir haben ja gehört, unser Gedächtnis arbeitet vernetzt über Assoziationen. Und auch eine Erinnerung kommt jetzt eben nicht spontan und aus dem Nichts, sondern auch Erinnerungen werden über Assoziationen getriggert. Deswegen können auch manchmal Kleinigkeiten zu ganz großen Erinnerungen führen. Ein Lied, das ich im Radio höre oder ein Geruch und auf einmal ist immer eine große Erinnerung da. Wenn ich mich jetzt an etwas erinnern will, zum Beispiel diesen Begriff, der mir gerade auf der Zunge liegt oder der Name, der mir nicht einfallen möchte, dann ist also eine gute Strategie, dass ich gar nicht direkt über den Namen nachdenke, sondern wir müssen rundherum denken. Das heißt, ich brauche Hinweisreize. Ein ganz starker Hinweisreiz ist immer der Ort. Das heißt, unser Namensgedächtnis lässt uns ja besonders dann im Stich, wenn wir Personen wo treffen, wo wir sie normalerweise nicht treffen. Und da ist dann eine gute Strategie, dass ich eben statt, dass ich an den Namen denke, zuerst versuche, in Erinnerung zu rufen, wo gehört diese Person hin.
Also ich treffe einen ehemaligen Interviewpartner. Ja, ja. Gut, dann denke ich an den Frühstückstisch, da sieht man auch noch nicht weiter. Bei über 1000 Interviews.
Das hilft. Aber insofern, wenn man dann überlegen kann, war das in einem Restaurant, war das bei jemandem zu Hause? Also da kann man schon so ein bisschen sich genau über diese Strategie hinhandeln. Das kann man übrigens auch tatsächlich direkt im Gehirn sehen, warum diese Verortung so ein mächtiger Faktor ist. Da liegt nämlich die Antwort im Hippocampus verborgen. Der Hippocampus ist eine klitzekleine Struktur an der Basis unseres Gehirns und der Hippocampus, der wird eben gerne als Gedächtniszentrale bezeichnet. Er ist auch tatsächlich sehr wichtig fürs Gedächtnis, weil der Hippocampus ist verantwortlich für das Merken. Er hat aber noch eine zweite wichtige Aufgabe und das ist eben die Orientierung. Und das ist jetzt höchst interessant, dass jetzt im Gehirn Gedächtnis und Orientierung neuroanatomisch wirklich in ein und derselben Struktur zu Hause sind, weil das erklärt eben dieses Phänomen, nämlich dass wir Inhalte gerne an Orte koppeln. Wir merken uns, wo habe ich was gehört? Wir erinnern uns, hier habe ich dieses Buch gelesen. Oder auch Lernende. Ja, wenn ich bei der Prüfung sitze, ist es eine sinnvolle Strategie, dass ich versuche, mich zu erinnern, ja, wo habe ich gelernt? Einfach auch gesagt, ein Schüler, der sagt, zu Hause habe ich noch alles gewusst. Ja, das stimmt. Ja. Jetzt kann ich nicht alle Schüler zu Hause besuchen, um die Prüfung abzunehmen. Aber die gute Nachricht ist, das funktioniert eben auch, wenn ich mir die Lernumgebung vorstelle. Und deswegen empfehle ich das auch immer als aktive Strategie.
Wissen wir, was zu tun ist, wenn zum Beispiel der Name jetzt so ganz entfallen ist von dieser Person, die mir gegenübersteht. Katharina Turecek ist selber ein Superbrain, war immer Klassenbeste in der Schule, hat sogar eine Klasse übersprungen und wir sprechen gleich darüber. Auf Ö3.
Ein Frühstück hier mitten im Grünen. Im Kleingartenhaus von Katharina Turecek, Gedächtnistrainerin, Gehirnexpertin. Vielen Dank für den toll gedeckten Frühstückstisch. Also alle Farben sind da.
Sehr farbenfroh, sehr vitaminreich. Guter Start in den Tag.
Ich habe mit großem Interesse Ihre Lebensgeschichte gelesen, nämlich Sie waren ja die erste österreichische Jugendgedächtnismeisterin. Warum die erste?
Es war der erste Bewerb, der durchgeführt wurde damals, 1999 war das.
1999 und Sie haben mir da auch einen Artikel aus dem Falter geschickt, der eben damals darüber geschrieben hat. Was mussten Sie denn dafür können für diese Gedächtnisolympiade?
Also man merkt sich Zahlenreihen, Spielkartendecks, also das heißt, es wird ein Spielkartendeck gemischt und man kann halt danach die richtige Reihenfolge aufsagen. Aber dann auch
von wie viel Karten?
Ein ganzes Deck, 52 Karten. 52. Da man muss dazu sagen, für diese Bewerbe, da gibt es Techniken, da gibt es Methoden. Und die effektivste Mnemotechnik, so nennen wir die Methoden, ist die sogenannte Raum- oder Lozi-Technik, die eben genau das macht, was wir vorher beschrieben haben. Sie nützt aus, dass unser Gehirn, der Hippocampus, Informationen gerne verortet. Das heißt, was macht man bei der Raumtechnik? Man geht beispielsweise her und stellt sich die Karten, die man sich merken möchte, einfach in einem Raum vor. Das ist eine ganz einfache Strategie.
In einem einzigen oder ganz verschiedenen Räumen?
Naja, es artet dann natürlich aus und braucht ganze Wohnungen, Reisen. Also es kann ja auch ein Weg sein. Es ist dann letztlich eine Trainings- und Übungssache, wie schnell ist man, wie weit kommt man wirklich. Interessant ist dann, wie sich diese Methoden eben auch im echten Leben einsetzen lassen. Und es kann zum Beispiel auch dabei helfen, wenn ich mich auf eine Rede vorbereite, dass ich sage, ich stelle mir meine Stichworte im Raum vor. Oder auch, wenn ich eine Ausbildung mache, dass mir das durchaus ein bisschen nützt, das Verorten zum
Abspeichern. Also auch für Prüfungen, nicht? Ja. Wie Sie gesagt haben, dass man dann die Antworten auch
sich auflegt. Ja.
Also Sie haben ja dann Medizin studiert und Kognitionswissenschaften und sind Gedächtnistrainerin geworden. Haben Sie nie gedacht, bei Wetten, das aufzutreten?
Jawohl, habe ich mir schon noch überlegt. Aber man muss jetzt dazu sagen, dass ich jetzt ja gar nicht so die überdrüber herausragenden Gedächtnisleistungen bringen kann. Da gibt es ja wirklich diese Weltrekordhalter, die ganz faszinierende Sachen machen.
Was das machen die zum Beispiel?
Naja, dass man sagt, also ich weiß noch ein Beispiel. Ich war mal bei den Weltmeisterschaften auch im Gedächtnissport. Das war dann glaube ich, 2000.
Als Teilnehmerin
und da habe ich trainiert gehabt, auch für die Spielkarten. Das hat mir immer schon Spaß gemacht. Und dann habe ich tatsächlich in Rekordzeit für mich mir diese 52 Spielkarten gemerkt. Das war in 2 Minuten 36 Sekunden. Und ich war richtig stolz und es war einfach richtig gut, gell? Und dann saß neben mir der damalige Weltmeister Dominic O'Brien und der hat das gemacht, halten Sie sich fest, in 30 Sekunden oder so.
Ja. Ich glaube, es 52 Spielkarten.
In der Zeit kann ich es nicht mal durchblättern. Ja? Also das sieht man, was da auch motorisch, was da an Training, ist ein Hochleistungssport. Das habe ich also nie gemacht. In der Form habe ich mich nie spezialisiert, weil ich eben dann einen Fokus in die ganz andere Richtung gelenkt habe, nämlich in die Breite. So, was heißt das jetzt für uns alle und was kann ich jetzt wirklich so im echten Leben damit machen? Weil, wie gesagt, das brauche ich ja jetzt nicht. Außer im Casino vielleicht. Das haben ja auch viele ein Casino-Verbot, weil es ja bei gewissen Spielen helfen kann, wenn man sich die Karten dann eben entsprechend merkt. Aber eben, das habe ich eben alles nie gemacht. Ist vielleicht mein Plan B, wenn es einmal nicht klappt.
Und was tun Sie selber, um Ihr Gedächtnis fit zu halten? Weil das ist eben, wie Sie auch gesagt haben, das ist ja auch eine Folge von dauernder Aktivität.
Ja. Ja, also es ist tatsächlich auch das, was ich in mein eigenes Leben ganz bewusst versuche zu integrieren, dass ich eben auch selber mich immer wieder zum Denken quasi anrege. Aber meine Lieblings- und meine wichtigste Prophylaxe fürs Gehirn ist ja gar nicht das Denken, sondern das Spazieren. Also wenn mich jemand fragt, so wie Sie jetzt, was machst du fürs Gehirn oder was empfiehlst du meinen Eltern fürs Gehirn, dann sage ich immer, geht spazieren. Weil das ist etwas, was lange Zeit unterschätzt wurde, wie wichtig der ganz normale Spaziergang für unser Gehirn ist.
Ganz, ganz interessant. Spazieren gehen ist wie ein Jungbrunnen für das Gehirn, regt nämlich die Neubildung von Nervenzellen an. Und es gibt sogar Studien, dass es unter Menschen, die regelmäßig spazieren gehen, weniger Demenzfälle gibt. Spazieren gehen, trinken, haben wir heute schon viel Wichtiges gehört, damit es unserem Hirn auch gut geht und uns damit auch. Thorsten Einarsson für Ihren Sonntagmorgen. Schönen guten Morgen. Und wenn Sie sich gerade erinnert haben, Ö3 aufzudrehen, weil Frühstück bei mir läuft, dann sind wir schon mitten im Thema. Gedächtnistrainerin Katharina Turecek ist heute bei uns zu Gast. Über das Erinnern haben wir vorhin mit ihr schon gesprochen. Und jetzt noch zu einer Alltagssituation vielleicht. Ich habe vergessen, wo ich mein Auto gestern geparkt habe, wenn ich da so in der Früh aus dem Haus gehe. Wie kann man sich denn an den Parkplatz am besten erinnern?
Die Ursache für das Vergessen beim Autoparkplatz ist wieder die Aufmerksamkeit, nämlich schon vorher beim Merken. Und das ist so die simple Strategie zu sagen, okay, wenn ich einparke, drehe ich mich noch einmal um und schaue, wo das Auto überhaupt steht, weil da beginnt es ja gerade. Übrigens, was Sie angesprochen haben, gleiche Geschichte, weil wir jetzt von Alltagssituationen reden. Ja? Die gleiche Geschichte ist ja diese Situation, dass man sagt, jetzt bin ich unterwegs und muss wieder zurück nach Hause, weil ich mir nicht sicher bin, ob der Herd abgedreht ist.
Und das Bügeleisen ausgesteckt.
Bügeleisen, Tür zugesperrt, da gibt es ja so Gemeinheiten. Und auch da ist es nicht das Gedächtnis, das uns im Stich lässt, sondern die Aufmerksamkeit. Und da ist dann eben auch ein ganz wichtiger Tipp und eine wichtige Strategie, die Aufmerksamkeit wirklich bewusst hinzurichten, auch wenn es nur ein Augenblick ist. Ja, das heißt, dass ich mir angewöhne, wenn ich den Herd ausschalte, dass ich wirklich bewusst einmal hinschaue und sage, okay, ich sehe, alle stehen auf Null. Ja. Eine andere Möglichkeit wäre, das gehört halt dann ein bisschen Mut dazu, aber wenn ich jetzt etwas Merkwürdiges machen würde, während ich den Herd abdrehe oder während ich die Tür zusperre, wenn ich zum Beispiel in die Hände klatsch, nachdem ich zugesperrt habe, dann bin ich auch aus dem Automatismus draußen und habe auch eben die Chance erhöht, dass ich mich daran erinnern werde.
Also wenn im Stiegenhaus jetzt wild geklatscht wird, dann wissen Sie warum. Ein Frühstück mit viel Hirn gibt's heute bei uns auf Ö3.
Egal was kommt, es wird gut sowieso. Immer geht eine neue Tür auf irgendwo. Auch wenn's grad nicht so läuft wie gewohnt. Egal, es wird gut sowieso.
Marc Forster auf Ö3 und sehr spannende Themen haben wir auch in der nächsten Frühstücksstunde. Heute ist Gedächtnistrainerin und Kognitivwissenschaftlerin Katharina Turecek zu Gast. Sie weiß alles rund um unser Gehirn und wir sprechen über Prüfungsängste und wie man sie bezwingen kann, wie man auch die Antworten garantiert abrufen kann und übers Glücklichsein, weil auch das kann man lernen. Das ist die gute Nachricht. Bleiben Sie dran.
Das große Interview der Woche.
Willkommen im Frühstück bei mir
mit Claudia Stöckel.
Noch einmal guten Morgen, hier Katharina Turecek. Ich selber höre ja auch sehr gerne Frühstück bei mir und freue mich, dass wir uns eben heute auch übers Gehirn unterhalten können.
Und vielen Dank auch nochmal für das tolle Feedback zum Frühstück mit Jamie Oliver vergangenen Sonntag. So viele Postings, SMS, WhatsApp, Mails. Es war wirklich eine spannende Sendung mit einem absoluten Superstar, der so offen, ehrlich, freundlich war. Auch für mich ein ganz, ganz großes Highlight. Und das ist auch noch nachzuhören unter ue3.orf.at.
Und wir lernen mit Frühstück bei mir immer weiter, nicht nur über Lebensgeschichten oder über das Kochen, sondern heute lernen wir auch über das Lernen, weil unser heutiger Gast Katharina Turecek, Gedächtnistrainerin und Lerncoach, die hat ein Buch geschrieben, das heißt die 99 besten Lerntipps. Und warum ja die Musik zum Beispiel auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen kann, das erklärt sie uns gleich. Davor noch einer ihrer Musikwünsche, Demi Lovato, bei uns auf Ö3. Let it go!
Katharina Turecek, Lern- und Gedächtnistrainerin, heute im großen Interview der Woche auf Ö3.
Wir frühstücken jetzt gerade mitten in der Zeit, in der sich viele Schüler und Schülerinnen eben für Prüfungen vorbereiten oder jetzt für die mündliche Matura. Was ist denn da so Ihr wichtigster Tipp in Sachen Prüfungsvorbereitung? Sie haben ja da ein ganzes Buch geschrieben, ich habe das auch die 99 besten Lerntipps, also ich habe das da vor mir. Musik hören, ja oder nein, ist zum Beispiel das Kapitel Nummer 24. Was ist da die Antwort?
Die Musik, ja oder nein, ist die Antwort ein klares Jein. Nein, das kann man wirklich nämlich jetzt nicht generell verbieten. Das ist auch die Übung, die Sie gerade aufgeschlagen haben, wo es darum geht, herauszufinden für mich selber, inwieweit lenkt mich Musik ab oder nicht. Auch für sich selber herauszufinden, es ist nicht nur die Frage Musik, ja oder nein, sondern welche Musik oder wie laut oder wie leise. Das heißt, da gibt es viele Faktoren, die letztlich mitspielen.
Aber kann Musik auch fördern? Kann es die Merkfähigkeit fördern?
Und Musik kann tatsächlich auch den Lernprozess unterstützen. Da gibt Musik kann mich eben beim Lernen aktivieren oder eben auch entspannen. Und eine schöne Funktion der Musik ist auch, Musik kann als Lerneinstiegsritual helfen. Das heißt, es kann mir eine Musik helfen, mich in Lernstimmung zu bringen. Wenn ich immer die gleiche Musik höre, wenn ich mich an den Schreibtisch setze, dann ist das so für mein Gehirn über diese Automatismen das Signal so, jetzt wird gelernt und dann wird eben hier auch dann begünstigt, dass man in die Lernsituation eben auch einsteigen kann.
Und was ist denn von diesen 99 noch ein besonders wichtiger Lerntipp?
Eine Frage so wie diese jetzt, sage ich gerne so meinen Lieblingseinfach Tipp. Und das sind diese Stichwortzettel, die Sie vielleicht auch gerade schon entdeckt haben bei mir im Haus, weil ich gerade Spanisch auffrische, dass ich sage, ich notiere mir einzelne wichtige Informationen auf kleinen Zetteln und verteile die an Orten, die ich regelmäßig aufsuche, eben einfach um so Zwischenzeiten zwischendurch auch zu nützen, um mich zu erinnern.
Weil eben, wie wir vorhin besprochen haben, es anhand von Orten dann auch leichter im Gedächtnis lokalisiert werden kann.
Da hilft einerseits die Verortung, aber da hilft vor allem auch diese Regelmäßigkeit. Ja, weil gerade beim Wiederholen ist wichtig, dass nicht viel auf einmal, sondern eben immer wieder in kleinen Häppchen quasi wiederholt wird. Das heißt, gerade jetzt, zu kurz vor der Matura, da muss man auch sagen, es geht ja dann oft nicht mehr um das Große, das habe ich oder habe ich nicht, sondern eben so einzelne Details, ich sage so, das möchte ich aber jetzt noch im Kopf behalten.
Also neben dem Badezimmerspiegel sich ein Post-it kleben oder aufs Nachtkästchen. Das habe ich auch ganz interessant gefunden. Lerntipp Nummer 15, Idol werde, wer du sein könntest. Ist das so motivierend? Bald wird Helene Fischer zu Gast sein im Frühstück bei mir, wenn jemand, der jetzt eine Musical-Gesangsprüfung hat, sich das Idol in Helene Fischer auf den Kühlschrank klebt.
Ja, nämlich deswegen, weil Lernen oder diese Lernkompetenz, diese Fähigkeit, selber lernen zu können, eben viel mehr ist als das sinnerfassende Lesen oder ob ich richtig unterstreichen kann oder nicht, sondern Lernen, ich habe mich damit im Rahmen des Lernprofils auseinandergesetzt, das setzt sich zusammen aus 6 verschiedenen Teilfähigkeiten. Und das erste ist die Motivation. Dann gibt es das Thema Selbstorganisation, das heißt, wie habe ich meine Unterlagen und mein Zeitmanagement benannt. Dann haben wir das Thema Aufmerksamkeit und Konzentration. Und diese ersten 3, das sind jetzt die Lernvoraussetzungen. Da geht es noch gar nicht ums Lernen selber. Aber wenn da was schief geht, dann wird ihm auch beim Lernen nichts weitergehen. Und erst dann kommen eben Bereiche wie die Lernstrategien, das Gedächtnis und ganz zum Schluss dann die Wiedergabefähigkeit, also so die Frage, wie gehe ich mit der Prüfungssituation um. Und das Gesamtbild, das ist das, was Lernen ausmacht. Deswegen ist für mich Lernen eben mehr als nur die Lerntechnik an sich, und darum habe ich eben zum Beispiel auch mit dem Thema Motivation gearbeitet. Und ein Vorbild kann ein Weg sein, sich zu überlegen, wo möchte ich hin, wer möchte ich einmal sein.
Katharina Turecek, Lern- und Gedächtnistrainerin, heute im großen Interview der Woche auf Ö3.
Was sagt die Lerntrainerin in Sachen Prüfungsangst und Nervosität bei der Prüfung? Mhm. Das ist ja auch gehirntechnisch eine sehr große Hemmschwelle.
Ja, das ist wirklich immer so. Angst ist im Gehirn sichtbar, beziehungsweise entsteht ja auch im Gehirn, nämlich in der Amygdala. Die Amygdala, das ist der Mandelkern, ist für diese Angstreaktion quasi zuständig. Grundsätzlich gilt, je neuer etwas ist, desto eher macht uns Angst. Das ist ein ganz interessanter Gedanke. Die Amygdala ist auch eine Art Neuigkeitsdetektor. Neue Sachen machen leider häufig Angst. Das heißt, bei Prüfungssituationen kann ich mir helfen, indem ich möglichst viele Variablen einbaue, die vertraut sind. Wenn ich den Raum schon kenne, wenn ich mir vorher vorstelle, wie es dort ausschaut, wenn ich mir vorher vorstelle, was ich anhaben werde, ja, dass ich etwas überhaupt auch trage, was ich häufig trage. Also je mehr vertraut ist, je mehr ich mir auch bewusst mache, das habe ich eh schon oft bewältigt, desto weniger hat meine Amygdala die Chance zu rufen Angst.
Wieder ein guter Tipp für alle, die so vor wichtigen Prüfungen stehen. Und unser heutiger Gast, Katharina Turecek, ist nicht nur Lerncoach und Gedächtnistrainerin und Kognitivwissenschaftlerin, sondern auch Abenteurerin. Und sie nimmt uns gleich mit aufs Schiff, aufs weite Meer.
Katharina Turecek, Expertin für Gedächtnis und Lernen. Heute ganz persönlich.
Sie sind ja auch begeisterte Seglerin und waren auch Segeltrainerin. Über viele Jahre, haben in den Niederlanden einige Monate immer im Sommer Segeln gelehrt. Was ist denn für Sie das Faszinierende daran?
Also Faszinierende am Segeln ist für mich, dass der Faktor Zeit so eine ganz neue Dimension kriegt. Weil eben keine und dieselbe Strecke kann entweder eine halbe Stunde oder auch 3 Stunden dauern, je nachdem, wie der Wind steht. Und was für mich das Segeln eben auch war einfach aus der Stadt hinauszukommen, Natur. Und das war also für mich immer ein ganz toller Ausgleich.
Ja. Und Sie haben auch 4 Monate lang mit Ihrem Ex-Mann und Ihren 2 kleinen Kindern auf dem Schiff gelebt. Wie gestaltet sich da das Leben?
Also mein Ex-Mann ist Kapitän. Und in den ersten Jahren war es so, also als die Daphne, die Große, geboren war, bin ich wirklich mit dem Säugling, auch im zweiten dann noch, mit dem Säugling auch mitgefahren. Und ich weiß das auch noch sehr gut, weil es war ja ein Segelschiff. Ich kann mich noch erinnern, dass ich dann bei Schräglage mit einer Hand das Kind, mit der anderen Hand die Sachen gehalten habe, damit nichts durch die Gegend fliegt. Das war sehr abenteuerlich. Aber eben die Kinder haben dadurch beide eben Seebeine, und wir haben dann eben ein Schiff gekauft und waren dann eben eher als Familie auch unterwegs. Es ist die Arbeit auf den Schiffen, auch mit den Touristen, war schon auch dann sehr fordernd als Familie. Ja.
Und was kann man über das Leben am Schiff erzählen? Also es ist alles auf kleinstem Raum.
Ja, man ist sehr nah aneinander. Das stimmt.
Sehr schwierig, oder?
Ja, wobei ich eigentlich nie ein enge Gefühl hatte. Was das Erste ist, was mir einfällt zum Leben am Schiff, ist, wie nah man am Wetter ist. Ich habe oft gesagt, am Schiff bin ich wirklich ich. Weil da ist man einfach so nah dran an so dem Natur-Ich, das man vielleicht hat, und kriegt eben auch mit, wie das Wetter ist. Also hier kann es passieren, dass man rausgeht und erst draußen merkt, dass das eigentlich richtig kalt ist. Und das war eben am Schiff immer sehr, sehr präsent, so wie die Natur gerade tut. Man lebt ja in den Niederlanden noch sehr stark mit den Gezeiten mit, weil das Wattenmeer ja von den Gezeiten sehr stark abhängig ist, weil man ja, wenn Niedrigwasser wirklich auch trocken fällt Und dadurch ist es dann auch so, dass man wach ist, wenn Hochwasser ist. Und da das fand ich auch dann immer ganz toll, wenn die Kinder das dann auch schon so mitkriegen und sagen, das Wasser kommt wieder oder der Mond macht das. Also das geht ja ein bisschen verloren in der heutigen Zeit. Und das bin ich sehr froh, dass ich das den Kindern ein bisschen mitgeben konnte und kann.
Und tut das für das auch etwas für das Gehirn, wenn man so exponiert in der Natur lebt, würden Sie sagen?
Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es für die Entwicklung der Kinder sehr gut ist, dass sie diese Naturerfahrungen machen und nicht nur von Büchern oder Filmen mitkriegen, was jetzt zum Beispiel das Wetter macht oder dass man sich die Wolken einmal anschauen kann. Und letztlich gilt das eben sicherlich für Erwachsene auch, dass man so dadurch so ein bisschen den Kontakt zur Realität wieder schafft. Also ich habe am Schiff auch sehr viel über Menschen gelernt. Also mir haben meine Jahre als Segeltrainerin enorm geholfen, wenn ich jetzt Seminargruppen führe und selbst in Vorträgen mit hunderten Leuten, habe ich so gemerkt, dass ich so am Schiff gelernt habe, ganz schnell abzuschätzen, wen kann ich wo brauchen, weil am Schiff ist es ja oft so, dass du Teams brauchst oder dass man wirklich auch wissen muss, wem gebe ich eine verantwortungsvolle Aufgabe. Und am Schiff ist auch immer ein Thema, was mache ich, wenn jemand was besser weiß. Das ist gerade am Schiff auch sehr, sehr wichtig, dass man manchmal sagt, so ist es. Das ist für mich als Wissenschaftlerin schwierig, weil in der Wissenschaft ist es nie schwarz-weiß, sondern da gibt es eben sehr oft diese Graubereiche und dann habe ich immer die Neigung, sehr weit auszuholen und zu sagen, naja, eigentlich ist es so. Und gerade Führung braucht klare Ansagen, dass man auch mal sagt, wir machen das jetzt so. Und das bin ich froh, dass ich das schon noch kann, zu sagen, so, jetzt gehe ich in die Richtung.
Frühstück bei mir.
Persönlichkeiten ganz persönlich. Jeden Sonntag hier auf Ö3.
Was für ein wunderbarer Sonntag heute, strahlend schön in fast ganz Österreich. Und wie es auf Österreichs Straßen läuft, das hören Sie gleich. Und wir frühstücken heute weiter mit einer großgewachsenen, dunkelhaarigen, jungen Frau, Katharina Turecek. Das Gesicht zur Stimme sehen Sie wie immer unter ö3.orf.at. Gehirnforscherin ist sie, Gedächtnistrainerin. Und jetzt haben Sie noch einen Musikwunsch.
Also ich wünsche mir I'm Your Man von Leonard Cohen. Ist ein Lied, das mir einfach unglaublich gut tut, weil ich auch die Stimme so gern habe. Es ist für mich wie eine Umarmung. Und ich habe ja auch das Glück, dass es jemanden in meinem Leben gibt, der quasi mein Mann ist.
Seit eineinhalb Jahren ist sie geschieden und dann ist das Glück dank diverser Kuppelaktionen von Freunden gekommen. Ihr Freund, mit dem sie seit einem Jahr zusammen ist, der auch das Frühstück ganz brav und großartig gerichtet hat. Und über das Glück sprechen wir gleich bei uns auf Ö3.
If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to. And if you want another.
Ein Song, der vielleicht für manche Erinnerungen hervorruft. Wir wollen unsere Schaltzentrale auf jeden Fall noch besser verstehen, jetzt bei diesem Frühstück auf Ö3.
Gehirnforscherin Katharina Turecek, heute zu Gast in Frühstück bei mir auf Ö3.
Interessant ist ja auch, dass Sie Gehirn und Glück verknüpfen, also die Glücksfähigkeit, die wir offensichtlich auch haben. Kann man wirklich lernen, glücklich zu werden?
Man kann Emotionen trainieren. Und das ist sogar ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, dass ich genauso wie ich eine Fremdsprache lernen kann oder ein Musikinstrument lernen kann, auch Emotionen trainiere und festige, wenn ich sie empfinde oder wenn ich sie auslebe. Das heißt zum Beispiel, nehmen wir die Wut, da kann man das sehr schön sehen, wenn ich jetzt wütend bin und das auch wirklich auslebe, dann stärke ich Verbindungen, Assoziationen, die mit dieser Wut zu tun haben. Das bedeutet, dass in der nächsten Situation, beim nächsten Auslöser, für mich die Hemmschwelle sinkt, wieder einen Wutausbruch zu haben. Und das kennt man ja dann auch. Ja? Also so Leute gibt, die bei jedem kleinen Anlass sofort in der großen Wut drinnen sind.
Weil sie das quasi trainiert haben.
Weil man es trainiert hat. Und das funktioniert aber auch
in die positive Richtung. Ja, hoffentlich. Ja. Ja.
Also, je öfter es mir jetzt gelingt, in guter Stimmung zu sein, desto trainierter wird jetzt mein Gehirn sein. Und je öfter es mir gelingt, da positive Assoziationen zu verfolgen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich eben auch über Kleinigkeiten freuen kann.
Und wie trainiere ich das jetzt? Also ich blicke jetzt auf die Wiese bei Ihnen mit den Gänseblümchen und es erfreut mich. Das ist so eine Kindheitserinnerung für mich auch, so eine Wiese mit so vielen Gänseblümchen. Aber ich habe das jetzt nicht bewusst trainiert, sondern das ist eben meine Assoziation und eine sehr, sehr schöne Erinnerung.
Also was Sie jetzt zum Beispiel schon einmal richtig gemacht haben, war genau das, nämlich das Innehalten. In dem Moment, wo Sie jetzt innehalten, das Aussprechen und das Sagen und das Sehen und Wahrnehmen, haben Sie eben hier auch diese Assoziationen gefestigt. Trainieren kann man diese emotionale Kompetenz, diese Fähigkeiten steuernd einzugreifen über drei Wege. Das eine ist eben tatsächlich das Denken, so wie jetzt gesagt haben, ich richte bewusst meine Wahrnehmung auf das Schöne, auf das Positive. Das zweite ist der Körper, das heißt, dass ich mir bewusst auch mache, was habe ich für eine Mimik, was habe ich für eine Körperhaltung, wenn ich schlecht drauf bin, wenn ich gut drauf bin, und dass ich vielleicht bewusst auch versuche, eben ein bisschen aufrechter, ein bisschen strahlender durchs Leben zu gehen. Weiß man aus Studien.
Ja, dass sich das dann auch wirklich auf die Stimmung auswirkt?
Das nennt man Body Feedback oder Facial Feedback. Ein Forscher, der sich auseinandergesetzt hat, damit war Paul Ekman. Der hat Versuchspersonen aufgefordert, verschiedene Gesichtsausdrücke anzunehmen und hat dann eben zeigen können, dass sie dann eher dazu neigen, verschiedene Emotionen zu empfinden. Und die dritte Säule ist dann das Verhalten. Das ist also die einfache Frage, welche Tätigkeiten bringen mich denn in welche Stimmung? Also auch die legitime Frage, was tut mir denn gut und kann ich das öfter in meinen Alltag integrieren?
Also man kann das kleine Glück auf jeden Fall befördern.
Ja.
Und Sie haben ja vorhin auch erzählt, Sie sind geschieden. Haben Sie da auch gelernt, das anders zu bewerten oder eben einen privaten großen Einschnitt anders zu nehmen zum Beispiel?
Ja, absolut. Also ich mache das im Zusammenhang mit meiner Scheidung auch beispielsweise mit meinen Erinnerungen so, dass ich ganz bewusst versuche, diese schönen Erinnerungen auch nicht zu verbannen. Er ist ja auch der Vater der Kinder. Und das ist mir ein Riesenanliegen, dass das jetzt nicht nur schwarz gefärbt wird.
Aber das sagen Sie eben auch, wenn jemand eine Scheidung erlebt, ich meine, das kommt ja tausende Male vor, dann ist es auch wichtig, bewusst sich das Gute auch noch mal zu vergegenwärtigen.
Ja, und also was für mich so Thema war, ist, man lässt sich scheiden und alles so, ma, und du Arme und schlimm und furchtbar. Und wissen Sie, die wirklich schlimme Zeit, das waren die Jahre vor der Scheidung. Wenn man mit kleinen Kindern sich denkt, ich darf mich nicht trennen, und auch ich habe lange mal gedacht, na, es muss gehen und ich bin da nicht so wichtig und die Kinder gehen vor, und dann kommt man aber drauf, den Kindern geht's gar nicht gut da. Und dieses ständige Überlegen, geht's nicht vielleicht doch, und das war schlimm. Und dann die Entscheidung und zu wissen, es geht weiter und wieder eine neue Lebensstruktur aufzubauen, ist mir viel besser gegangen. Und dass man das auch so sagen darf, dass es für uns das Richtige war. Also wir sind nicht mehr in einer Zeit, wo man sich nicht trennen darf oder beisammen sein muss, nur weil irgendwelche Umstände so scheinen. Crazy.
Diesem strahlenden Mai-Sonntag, und wenn Sie der Weg zur Bikini- oder Badehosenfigur beschäftigt, die nehmen wir jetzt auch noch mit bei diesem Frühstück mit Hirn.
Katharina Turecek, Lern- und Gedächtnistrainerin, heute im großen Interview der Woche auf Ö3.
Zum Schluss noch, weil ich hier auf diesen schönen Garten blicke, da sehe ich auch einen Grillplatz, da haben Sie einen Grillofen gebaut. Wo ist schon angeheizt worden heuer?
Ja, natürlich. Also ich liebe es zu grillen. Und gerade wenn es dann so warm ist, dann koche ich mehr draußen als drinnen. Also der Griller war schon im Einsatz. Ja.
Und wir frühstücken ja Ende Mai und ja, der Sommer kommt. Und natürlich für manche dann auch der Grund, jetzt vielleicht ein bisschen disziplinierter zu sein, auch mit dem Essen. Also wir haben ja hier heute Gurken und Erdbeeren. Also da ist ja nicht sehr viel Gefahr hier zuzunehmen. Sehr gute Dinge. Aber Was können Sie uns als Gehirnexpertin zum Abnehmen raten?
Eine schöne Frage zum Abschluss, weil das Abnehmen mit allen anderen Bereichen auch zusammenpasst, nämlich, dass man sich bewusst machen muss, dass es zwei verschiedene Lernprozesse gibt. Das eine ist das Wissen und das andere ist das Können. Und die funktionieren im Gehirn unterschiedlich und deswegen darf man es nicht vermischen. Wenn ich was können will, hilft mir das Wissen manchmal nicht weiter. Das heißt, wenn wir abnehmen wollen, konzentrieren wir uns dann manchmal auf irgendwelche Ernährungsratgeber oder Ernährungstheorien. Eben. Und viel wichtiger ist gar nicht, was ich weiß, was gesund wäre, sondern dass ich es kann. Und was wir da eben brauchen, sind eben auch wieder diese erwähnten Routinen, diese Regelmäßigkeiten, dass ich es so schaffe, das auch wirklich in mein Leben einzubauen. Ein einfacher Trick ist, dass man gesunde Sachen einfach eine Spur einfacher erreichbar macht als ungesunde Sachen. Das ist wirklich, so simpel ist es.
Man sagt, du weg mit der Schoko.
Ja. Statt zu sagen, ich darf keine Schokolade mehr essen, kaufe ich keine. Und wenn ich dann eine will, kaufe ich es mir schon. Aber dann muss ich sie extra kaufen gehen. Oder statt dass ich sage, ich möchte jetzt mehr mich gesünder ernähren, schaue ich, dass immer der Obstkorb gefüllt ist. Ja, dass man einfach hier so ein bisschen die Hemmschwelle erhöht.
Aber hier geht es ja auch wieder um Impulskontrolle, nicht?
Ja, genau. Das eben. Ist eben auch wieder das Stirnhirn, der präfrontale Kortex. Und was dazu eben auch interessant ist, ist, der hat nur eine begrenzte Kapazität. Das heißt, wenn ich den jetzt überanstrenge, deswegen habe ich eben auch beim Handy gesagt, ich schalte es lieber auf lautlos, als dass ich mich ständig da anstrengen muss. Oder ich sage auch bei der Schokolade, ich lege sie lieber weg, als dass ich es mir vor die Nase lege und mich ständig anstrenge. Weil wenn der überlastet ist, der Frontallappen, dann wird er irgendwann einmal das Handtuch werfen. Das heißt, dann habe ich es zwar geschafft, mich beim Essen zu beherrschen, aber dafür trinke ich am Abend ein Glas Wein zu viel, ja, weil man dann eben sozusagen irgendwo dann sicher wieder was erlauben möchte oder sich wieder was gönnt. Und darum glaube ich, dass es gut ist, schon eine Phase weiter drunter auch anzusetzen und es sich erst gar nicht schwer zu machen, sich erst gar nicht in einen Motivationskonflikt zu begeben.
Ja. Also eben den Tisch zu decken, so wie wir ihn heute haben, mit Gurken und Radieschen und Erdbeeren. Und wenn da jetzt ein Stück Schokotorte stehen würde, wenn man das gerne hat, dann ist es natürlich viel schwieriger. Ist es in Ordnung, aber natürlich ist es schwieriger zu widersagen, als wenn sie gar nicht da ist.
Genau. Ja, aber es ist dann besser, die Torte steht inmitten dieses gesamten Obst. Eben auch heute sieht man es sehr schön. Die Marmelade ist zwar da, aber sie geht fast unter zwischen dem ganzen Obst und Gemüse.
Dann zum Schluss noch ein Song, der jetzt Ihre Stimmung steigern würde.
Alicia Keys, Girl on Fire.
Und warum?
Weil es jetzt ein langes und anstrengendes, tatsächlich doch ein sehr konzentriertes Gespräch für mich war und das für mich mein Power-Song, wo ich Kraft kriege.
Ein hoffentlich erinnerungswürdiges Frühstück war das heute für Sie. Gelernt haben wir viel über Erinnern, sich erinnern, über Glücksmanagement und auch, wie wir den Griff zum Handy im Straßenverkehr vermeiden. Heute mit Gehirntrainerin Katharina Turicek. Und wie charakterisiert sich eine Frau, die Jugendgedächtnis-Weltmeisterin war? Ich glaube, nicht so schwierig zu erraten. Das hören wir jetzt.
Der Frühstück bei mir, Fragebogen. Ich bin
schlau.
Ja, gut. Das ist gut, wenn man das so selbstlos von sich sagt. Haben Sie schon einen Intelligenztest gemacht? Wie hoch ist der IQ?
Ja, 136.
Ja, das ist ordentlich.
Glück ist für mich
Freiheit. Freiheit, selber zu entscheiden, was ich mache.
Ist das so selten?
Ja, ich glaube schon, ja. Dass wir oft uns ganz unbewusst nämlich steuern lassen. Eben jetzt nicht nur von Tätigkeiten oder Berufen oder Chefs, sondern eben auch vom Handy. Ja, dass man dann die Zeit wieder stundenlang mit Wischen verbringt und sich denkt, wo ist mein Tag geblieben?
Mein teuerstes Spielzeug ist?
Ist mein Schiff. Ich habe tatsächlich auch ein Segelschiff in den Niederlanden. Ist auch ein niederländisches Blattboden-Traditionsschiff, also ein kleines, überschaubares. Es liegt in den Niederlanden, da wohnt jetzt mein Ex-Mann drauf zurzeit.
Dieses Buch möchte ich empfehlen.
Also empfehlen kann ich natürlich meine eigenen Bücher.
Und welches davon am meisten?
Also ganz aktuell würde ich das Buch Geistig fit ein Leben lang empfehlen, weil ich glaube, dass es immer noch absolut Zeitgeist ist, eben jetzt drüber nachzudenken, was braucht mein Gehirn, um gesund zu bleiben. Das betrifft uns alle, egal jetzt, da ist es nicht zu früh, aber auch nicht zu spät.
Ich fühle mich schön, weil...
Weil ich so groß bin.
Ja.
Ich bin, ja, das war nicht immer so, dass ich das schön gefunden habe.
Eben, jetzt denke mir gerade, weil ich bin auch sehr groß und das habe ich auch nicht immer schön gefunden.
Nein, ich habe mich lang klein gemacht, aber jetzt, ich habe jetzt dem Glück, mein Freund ist auch so groß und dem gefällt auch große Frau und ich habe sogar schon meine ersten Schuhe mit hohen Absätzen jetzt mit 35 Jahren gekauft und ja, jetzt kann ich es genießen, groß zu sein.
In meiner Tasche fehlt nie...
Mein Hirn. Nein, aber jetzt ohne Schmäh. Mein Hirn, ich habe so ein Gehirnmodell. Das war schon in Hamburg, das reist mit mir überall hin. Wenn ich irgendwo hinfahre, Vortrag, mein Hirn ist dabei, also mein zusätzliches. Das andere kann man nicht vergessen.
Mein Leitsatz im Leben ist...
Zu machen, was man wirklich selber möchte. Ich sage deswegen, was man wirklich machen möchte, weil manchmal ist es so ein ganz momentanes Bedürfnis, das man in den Vordergrund rückt und dadurch aber sein langes Ziel auch quasi aus den Augen verliert. Wir entscheiden ja immer nur im Moment, was will ich jetzt machen. Und darum glaube ich, dass es wichtig ist, dass man eben das große Ganze nicht aus den Augen verliert.
Meine letzten Worte sollen sein...
Naja, hoffentlich nicht. Mal hätte ich nur die Hände vom Handy lassen am Steuer. Sondern etwas wie schön, dass ihr alle da seid. Ja, oder schön, dass du da bist.